Knights of the Old Republic war 2003 nicht nur ein wichtiges Rollenspiel für BioWare, weil es viele danach folgende Projekte sehr geprägt hat, vor allem natürlich auch Mass Effect, aber es war auch für das ganze Genre ein wichtiger Meilenstein, weil sich auch andere Studios angeguckt haben, was hat BioWare da eigentlich gemacht, und es war ein wichtiger Schritt in Richtung 3D-Party-Rollenspiele, cineastische Erzählung, und es hat natürlich viele Fans gefunden über die Jahre. Und dementsprechend war es nicht verwunderlich, dass es große Begeisterung gab, als 2021, jetzt bin ich mal im richtigen Jahr, ein Remake, ein richtiges, also nicht nur ein Remaster, ein richtiges Remake, eine komplett neue Version von dem Spiel, komplett neu gebaut, angekündigt wurde. Also erstmal alle super happy und erfreut. Doch inzwischen sieht die Sache ein bisschen anders aus, denn dieses Spiel ist in der sogenannten Entwicklungshölle gelandet, und in diesen warmen Bereich hat sich unser Redakteur Michael Sonntag hineingewagt und ist mit einer Geschichte zurückgekommen, die ihr seit ein paar Tagen auch schon auf gamestar.de als Report lesen könnt und über die wir heute ein bisschen mit ihm sprechen wollen. Ich begrüße erstmal den ersten Michael. Hallo? Nee, den anderen Michael. Aber es war ein schöner Spoiler. Michael Sonntag hätte ich gerne an dieser Stelle.
Hi.
Ah, da ist er. Hallo.
Ah, genau.
Naja, hallo. Es soll ja auch was zu lachen bei uns geben. Es ist ein bisschen eine traurige Geschichte von diesem Spiel, aber wir wollen auch noch ein bisschen lachen. Hallo, Michael.
Hi, Leute. Danke für die Einladung.
Und jetzt kann ich mir die Überleitung zu dem anderen Michael sparen. Ich hatte mir so eine schöne Überleitung überlegt, wie ich jetzt noch den zweiten Michael hier reinbringe. Aber ihr habt ihn schon gesehen. Also da ist er nochmal. Winken Sie einmal bitte, Herr Michael Graf.
Ja, ich winke einmal. Man hat mich schon gesehen vorhin. Ja. Aber ja, ich meine, ein Michael ist wieder andere.
Die ganze Überraschung kaputt gegangen. So ist das manchmal. Aber Michael 1, also Michael Sonntag, du hast für uns einen ausführlichen Report geschrieben zum Remake von Knights of the Old Republic und zur Entwicklungsgeschichte dahinter. Kannst du uns vielleicht als allererstes mal kurz ein bisschen erklären, wie kamst du überhaupt dazu? Also wieso wolltet ihr überhaupt diese Geschichte ausgerechnet jetzt machen?
Peter kam auf mich zu, das war im Februar 2024. Michael, guck dir das mal bitte an, was ist denn mit dem KOTOR-Remake eigentlich los? Und dann habe ich mich eben auf die Suche gemacht nach Menschen, die mit mir darüber reden wollen. Und es gab wirklich nicht sehr viele, weil da halt sehr viele NDAs dazwischen stehen. Und das war ein krasses Abenteuer, überhaupt an Antworten zu kommen. Und ich habe glücklicherweise eine sehr, sehr wertvolle Quelle gefunden.
Das ist ein YouTuber, den du da entdeckt hattest,
genau,
oder?
Genau, Star Wars 100% oder 100%, ja.
Und was hatte der bis zu diesem Zeitpunkt schon gemacht?
Der stand tatsächlich in Kontakt mit einem Entwickler von Aspyr Media, also die jetzt eben zuvor an dem KOTOR Remake gearbeitet haben. Der stand mit dem in Kontakt. Dieser Entwickler hatte ihm aber auch Gedanken der anderen Entwicklenden mitgegeben, und er hat ihm den Vertical Slice gezeigt, über den wir gleich später auch sprechen werden. Und basierend darauf sind das die Inhalte, die ich in meinem Report halt wiedergebe, die wir wiederum aber auch von einem Brancheninsider und tatsächlich einem weiteren Aspyr-Entwickler bestätigt worden sind.
Ja, das ist immer wichtig bei solchen Geschichten, weil ja, man muss natürlich gucken, klar, eine Quelle kann natürlich viele Sachen sagen, und manchmal reicht das tatsächlich auch, aber wenn es irgendwie die Möglichkeit vielleicht gibt, dass man das auch nochmal aus einer anderen Quelle bestätigen kann, dann wird natürlich erst ein richtiger Schuh draus. Aber Michael, vielleicht für alle, die das nicht so doll mitbekommen haben, ich tippe mal, die meisten werden es schon irgendwie grob mitbekommen haben, dass es Probleme mit diesem Remake gibt. Kannst du uns noch mal kurz einen kleinen Überblick geben, was ist das Problem bei KOTOR Remake?
Es gibt einen wunderschönen Zeitstrahl in diesem Report. Der setzt sich aus inoffiziellen und offiziellen Infos zusammen. Und ich mag diese Timelines immer, um auf den aktuellen Stand zu kommen. Wir haben diverse Sachen draußen mitbekommen. Es haben sich aber sehr viele Sachen auch hinter den Kulissen abgespielt. Ich fasse das sehr kurz zusammen. An sich hatte Aspyr Media Bock auf dieses Remake. Die hatten auch ein super Team dafür, vor allem aus BioWare-Veteranen gehabt. Also, und die hatten auch schon eine entsprechende Vision dafür gehabt. Die Probleme lagen letztendlich dann auf der Publisher-Seite, vor allem bei Sony, weil die hatten ein halbes Jahr an diesem KOTOR-Remake gearbeitet und hatten dann präsentiert, was sie letztendlich gemacht haben. Und das hat Sony nicht gefallen. Und daraufhin kam es dann zu dem Wechsel, dass dieses Remake dann an Saber Interactive abgegeben worden ist.
Wann war das? Wie lange ist das jetzt schon her?
Das hat sich alles 2022 abgespielt. Das war auch vor allem die Zeit, als Jason Schreier seine beiden Artikel veröffentlicht hat. Genau, um darauf hinzuweisen. Das waren auch für uns ja auch die allerersten Informationen darüber, dass überhaupt irgendwas damit nicht stimmt, weil wir hatten diesen Trailer gesehen und danach herrschte plötzlich Stille.
Genau, 2021 gab es diesen Trailer. Und dann gab es diesen Wechsel. Vielleicht nochmal kurz, wer ist denn jetzt Aspyr und wer ist da jetzt Saber? Also wo ist das hingewechselt?
Das sind zwei interessante Studios, die sind sich beide auch relativ ähnlich. Also die haben auch diverse Portierungen gemacht, aber erstmal zu Aspyr Media. Die haben schon eine Vorgeschichte mit diversen Portierungen, vor allem im Star Wars-Bereich. Die haben 2020 Star Wars Episode One Racer gemacht. Die haben Republic Commander rausgebracht. Die haben sogar beide KOTORs 1 und 2 für Nintendo Switch rausgebracht. Und jetzt im 2024 die Star Wars Battlefront Classic Collection und nebenbei noch diese Remaster Collection von Tomb Raider. Also die hatten definitiv Erfahrung damit und der hätte KOTOR eigentlich auch schön reingepasst in diese Reihe.
Wer jetzt ein bisschen diese Neuauflagen kennt, wird dann wahrscheinlich auch mitbekommen haben.
Ja, mit Fußnote. Es gibt eine Fußnote dazu.
Genau. Das waren tatsächlich alles eher nicht unbedingt sehr gelungene Portierungen immer. Tomb Raider ist nochmal eine Ausnahme, weil das von einem anderen, das wurde im Kern von nochmal einer anderen Person oder andere Gruppe entwickelt. Aber diese Neuauflagen, an denen es Aspyr da gearbeitet hat, das war manchmal okay-ish und gerade so, dass es halt funktioniert. Und manchmal war es so wie jetzt bei der Star Wars Battlefront Collection auch sehr durchwachsen und sehr negativ angenommen worden. Aber sie sind in erster Linie Portierungsaufgaben haben sie erledigt. Unter anderem ja auch die KOTOR-Spiele, wobei ich nicht sicher bin, ob sie alle beide auch auf Mobile gebracht haben. Auf KOTOR 1 haben sie auf jeden Fall
auf KOTOR. Sie haben beide auf Mobile gebracht.
Ja. Beide haben auf Mobile gebracht. Genau. Und die sind aber jetzt, die haben damit gar nichts mehr zu tun. Heißt das aber auch, dass die Entwicklung bei Saber, wissen wir irgendwas darüber, komplett neu begonnen hat? Wurde irgendwas übergeben?
Also das gesamte Material wurde an Saber Interactive übergeben. Das gesamte AutorInnen-Team ist auch zu Saber Interactive also übernommen worden. Was die jetzt genau damit machen, wissen wir nicht. Aktuell wissen wir nur, dass sie sich in Stillschweigen darüber üben und möglichst nichts dazu sagen wollen, woraus wir wieder was ziehen können. Es heißt bisher nur, es sei quicklebendig.
Quicklebendig,
ja. Immerhin.
Das ist so ein klassischer Satz, den man hört, kurz bevor das Studio geschlossen wird. Nein, das ist, ich bin wieder
zynisch. Wenn Matt Booty von Microsoft vorbeikommt und sagt, das ist ein richtig gutes
Spiel. Tolles Spiel, nächstes Jahr seid ihr alle
entlassen. Genau. Zum Glück hat das Spiel aber mit Microsoft jetzt nichts mehr zu tun.
Nee,
und ja auch nicht mehr mit seinem ursprünglichen Publisher, beziehungsweise mit seinem ursprünglichen Unternehmen, das dahinter stand. Denn Aspyr hat ja daran gearbeitet für Embracer. Ne? Ein Unternehmen, über das wir schon oft gesprochen haben, das große Ambitionen hatte, eine internationale Firmengruppe zu werden, sich aber inzwischen das Finanzierungsproblem in drei einzelne Unternehmen aufspalten musste, verschiedene Studios, die sie aufgekauft haben, entweder dicht gemacht haben oder so mehr oder weniger dicht gemacht haben, wie in Piranha Bytes, Gearbox haben sie wieder verkauft. Saber Interactive hat auch zu ihnen gehört. Die haben sich freigekauft aus diesem Konstrukt. Also dieses Embracer ist ganz wundervoll implodiert. Und schon unsere Reaktion damals, als das Remake angekündigt wurde zu KOTOR, war ja, aha, und wer macht das? Das ist jetzt Embracer und sie geben Aspyr diesen Auftrag, weil ja, Aspyr hat Portierungen gemacht, aber die würde ich jetzt nicht unbedingt in die Kategorie der AAA-Entwickler einsortieren. Also haben wir damals schon gesagt, das ist eine ganz schön harte Nuss für die.
Genau, und darauf kommen wir jetzt auch noch mal ein bisschen zu sprechen, denn das ist ja natürlich auch Teil deiner Reportage gewesen. Denn das ist ein sehr großes Projekt für dieses doch überschaubare Studio gewesen mit sehr, sehr viel Geld. Kannst du uns da mal einen Überblick geben, was ist da in Sachen Geld geflossen und überhaupt von wem? Denn da tauchte plötzlich auch ein ganz, ganz großer Publisher-Name noch mit auf und hat die Sache noch mal auf eine ganz andere Ebene gehoben.
Februar 2021 hat ja Embracer Aspyr übernommen und dafür 70 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt für das KOTOR Remake. Dann tatsächlich irgendwann im Laufe von 2021 ist Sony mit eingestiegen und hat nochmal auf 100 Millionen Dollar erhöht, also 30 eben mehr. Und mit diesen 100 Millionen Dollar ist man dann in eine sechsmonatige Produktion gegangen. Mit einem Team von etwa 200 Menschen.
Das klingt jetzt erstmal nach einer ganzen Menge. Sechs Monate wiederum klingt nach einer relativ kurzen Zeit. Und damit kommen wir zu der Stelle, die vielleicht in deinem Report, zumindest in meiner Einschätzung, auch vielleicht die spannendste ist. Nämlich der sogenannte Vertical Slice, denn der hat ein Erdbeben ausgelöst. Was ist da passiert?
Das hat sich auch 2022 abgespielt. Sie haben diesen Vertical Slice erstellt. Darunter kann man sich eine spielbare Demo vorstellen oder so eben zu Präsentationszwecken. Nichts, was man großartig ausstellen kann, nicht so mal großartig nach links oder rechts gehen kann. Das war ein sehr, sehr, sehr großer Vertical Slice. Der YouTuber hatte mir auch, da er denselben gesehen hat, hat er mir auch ein paar Details dazu gesagt, worauf ich später eingehen kann. Aber das allgemeine Problem war, LucasArts hat das ganz gut gefallen, was Aspyr Media damit gemacht hat. Das hatte nur Sony nicht gefallen, weil sie hätten sich eher etwas gewünscht, was in Richtung God of War gegangen wäre. Jetzt weniger mit dem Gameplay, denn das Gerücht hatten wir ja auch mal gehabt, es wird irgendwie God of War Gameplay geben im KOTOR Remake, eher von der Inszenierung her, also dass es eher nahtloser ist, kinoreifer, und das hatte Sony so nicht gepasst, dass es gar nicht dem Kino-Feeling entsprochen hatte.
Jetzt muss ich von der Timeline mal dich fragen, Micha, gab es damals schon den Trailer zu Quantic Dreams Star Wars Eclipse? Weißt du zufällig noch, wann der das erste Mal gezeigt wird? Weil der wiederum hätte ja wahrscheinlich, da wären ja die Sony-Leute an die Decke gegangen, wenn sie sowas gesehen hätten.
Das ist, ja, das glaube ich auch. Ich weiß nicht ganz genau, wann der erschienen ist, aber Star Wars Eclipse ist ja ein Spiel von Quantic Dream, was wahrscheinlich aus meiner persönlichen Warte gesprochen, recht langweilig wird, wie alle Spiele von Quantic Dream, zumindest in Hinsicht, was Gameplay angeht oder so. Aber es spielt halt in der High Republic. Und die High Republic ist ja sozusagen die neue kanonische Old Republic, ne? Also die neue Disney-Variante der Old Republic. Spielt viele hundert Jahre nach dem, was halt die Old Republic war, wie wir sie in KOTOR erlebt haben. Das war irgendwie 4000 Jahre vor den Filmen. Die High Republic sind nur 120, ich weiß nicht genau, also weniger auf jeden Fall.
Da, wo jetzt Eclipse, Acolyte spielt, ne? Die neue
Genau, Star Wars da, wo jetzt Serie. Auch die Star Wars-Serie spielt.
Um
genau.
100 Jahre davor.
In dem Zeitrahmen spielt halt auch Star Wars Eclipse, oder soll es spielen. Und wenn man diesen Trailer sieht, dann kann man vielleicht erahnen, was Sony unter cineastisch versteht. Weil es hat natürlich, wie die Quantic Dream Spiele immer, einen wahnsinnig cineastischen, filmhaften Look, was die Schauplätze angeht, was die Details angeht, wie die Figuren aussehen, wie die Animationen aussehen. So, und daneben kann man sich vorstellen, steht dann halt der Vertical Slice von einem KOTOR Remake. Und wir wissen ja nicht, wie er konkret ausgesehen hat. Er war ja auf Basis der Unreal Engine 5, also es wird jetzt nicht komplett ausgesehen haben wie ein Mobile Game von 2010 oder so, aber er ist einfach nicht so eindrucksvoll. Ne? Und dann sehen sie natürlich auch Star Wars Jedi, Jedi Survivor und genau, die Spiele von Respawn daneben und haben sich wahrscheinlich gesagt, oha, daneben würden wir jetzt wahrscheinlich ziemlich alt aussehen. Das ist nicht das, was wir erwartet hätten jetzt für die 100 Millionen Dollar, die da reinfließen.
Also Sony war nicht begeistert. Michael, in diesem Fall Sonntag. Bleiben wir ganz kurz aber nochmal bei diesem Vertical Slice. Wir wissen nicht genau, wie er aussah, also ganz genaue Details wissen wir nicht. Es gibt ja auch kein Material davon zu sehen, aber du hast zumindest ein bisschen erfahren, was eigentlich, ja, wie dieses Remake eigentlich werden sollte. Kannst du uns da noch ein bisschen was drüber erzählen? Also sollte das möglichst nah am Original bleiben? Wo sollte sich das unterscheiden? Gib uns vielleicht mal einen Eindruck davon, was das eigentlich werden sollte, soweit du es weißt.
Womit ich zu meiner zweiten Liste komme, neben der Timeline, nämlich dieser YouTuber hatte aus dem Vertical Slice wirklich sehr, sehr viel rausziehen können und er hatte tatsächlich auch anscheinend sehr viele Gespräche geführt. Grundlegend hätte sich gar nicht so viel geändert, es hätte auch keine neuen Planeten gegeben, aber allgemein wäre dieses RPG-System deutlich mehr ausgebaut worden. Es hätte mehr Möglichkeiten gegeben, um Quests zu lösen, es hätte mehr Hintergrund-Stories oder Geschichten zu den BegleiterInnen gegeben, der Protagonist wäre komplett vertont gewesen, es hätte Zwischensequenzen gegeben. Bei den Mitgliedern im Team hätte man die Möglichkeit gehabt, die wären bisexuell gewesen, also je nachdem, welchen Charakter man gewählt hätte, dann hätte man so oder so mit denen eine romantische Beziehung anfangen können. Und tatsächlich die Minispiele wären drin geblieben, also an sich wäre es alles in allem sehr, sehr treu geblieben mit diversen Erweiterungen. Also es wäre dichter geworden.
Was ich noch entnommen habe, ist, auch aus deinem Report natürlich, weil du das einfach super detailliert und schön beschrieben hast, ist das Kampfsystem. Weil das war, es gab zwei wesentliche Herausforderungen, die wir gesehen haben schon bei der Ankündigung dieses Remakes. Und das Kampfsystem ist eine davon. Weil natürlich waren es damals coole Kämpfe, die man hatte in KOTOR. Aber wenn man die heute anguckt mit unseren 2024er Augen oder auch schon mit den 2021er Augen, dann sind die halt super statisch. Ne, für Lichtschwertkämpfe, wie sie jetzt ja seit den Prequels halt wahnsinnig choreografiert und inszeniert sind in KOTOR, stehen zwei Jedi da mit ihren Lichtschwertern und schlagen so aufeinander ein. Zack, eins, zwei, drei. Zack, eins, zwei, drei. Oder so schießen sie auch mit den Blastern, weil im Hintergrund halt ein rundenbasiertes System tickt und so die Aktionen ausgelöst werden dann im Spiel. Das war damals toll, hat Spaß gemacht, aber so kann man das heute nicht mehr inszenieren. Weshalb sie ja dann auch gesagt haben beim Remake, nee, wir brauchen ein modernisiertes Kampfsystem. Wir müssen irgendwie mehr Dynamik da reinbringen. Und was sie dann ja entsprechend entwickelt haben, war eines, das zuerst wohl den Quellen zufolge so war wie das von Dragon Age Inquisition. Also immer noch ein taktisches Kampfsystem, immer noch so ein Gruppensystem. Und jetzt dann aber in so der letzten Iteration sehr stark erinnert oder sogar ziemlich gleich war sogar wie im Final Fantasy VII Remake. Also, ja, dass du eine Figur steuerst, mit der so actionmäßig auch zuschlagen kannst. Du kannst ausweichen, du kannst blocken, ne? Also sehr aktiv kämpfen. Plus dann über ein Taktikmenü oder wie auch immer man das dargestellt hätte, halt Aktionen auslösen von den beiden Leuten, die dich dann da noch begleiten. Also irgendwie Spezialattacken, dass dann jemand ein Lichtschwert wirft oder dass dann jemand einen Machtblitz auslöst, ja, oder so die üblichen Sachen.
Aber das war ja offensichtlich etwas, was Sony so, zumindest in der Form, wie sie es da gesehen haben, nicht gefallen hat. Was ist denn dann danach passiert?
Aspyr Media hatte zwei führende Personen halt entlassen, um da möglichst schnell irgendwie, um das Gras wieder drüber wachsen zu lassen. Das hat letztendlich aber zu nichts geführt, das hat auch nichts gebracht, weil dann relativ schnell auch ein Gespräch war, dieses Spiel dann zu wechseln zu Saber Interactive. Dann sind in diesen kommenden Monaten über 70 Leute bei Aspyr Media gegangen, entweder aus freiwillig oder eben kündigungsbedingt. Das war auf jeden Fall ein ziemlicher Dämpfer für Aspyr Media.
Ja, das ist ein bisschen, es gab einen wundervollen Kommentar dazu bei GameStar auf der Website. Der war, Sony wirkt hier ein bisschen wie der Imperator. Also der Imperator kommt und schaut sich die Fortschritte des Todessterns an und es ist nicht so weit, wie er denkt. Und dann werden erstmal zwei Leute in den Weltraum rausgeschmissen, um ihn zu besänftigen, so ungefähr. Weil ja Aspyr die tatsächlich dann noch zwei führende Köpfe entlassen hat, um einfach da wieder ein bisschen, ja, gut Wetter zu machen. Aber es hat halt nicht mehr gereicht. Und was ich mir vorstellen kann, was die zweite Herausforderung war, die zweite wesentliche bei diesem Remake ist, wenn man sich heute auch KOTOR anguckt, das spielt ja auf ikonischen Star Wars Planeten. Ne? Du hast Tatooine, du hast Kashyyyk, die Heimatwelt der Wookies mit ihren Wäldern. Aber wenn man sich dann anguckt, wie das aussieht oder aussah damals halt in längst vergangenen Zeiten, ist es halt wahnsinnig geräumig immer alles, weil sie die Third-Person-Kamera da drin unterbringen mussten in so einem, ne? Ja, weil es halt, ne, ein Rollenspiel ist aus der Außenkamera. Deswegen sind alle Gänge immer riesig weit und es sind alle Räume immer riesig groß und gleichzeitig wahnsinnig detailarm aus heutiger Sicht. Also da ist dann Kashyyyk mit seinem Wald, ist eine einfach braune Flächen mit ein bisschen Rindenmuster, was aber auch scheußlich ausschaut. Und so kann das, also so kann das heute nicht mehr aussehen. Wenn du das auf diesem Planeten spielen lassen möchtest, und ein Remake muss ja dieselben Locations auffahren, muss das alles so viel detaillierter, so viel lebendiger, so viel weniger leer sein. Du musst es füllen, du musst es ausarbeiten. Also richtig viel Arbeit da reinstecken, damit es modern ausschaut. Und es ist ja nicht nur ein Planet, auf dem du unterwegs bist, sondern halt mehrere. Und all diese Locations wirklich so detailliert und so schön zu bauen, wie man sie heute von einem modernen Rollenspiel erwarten würde, ist eine ganz schön riesige Herausforderung.
Sind 100 Millionen dafür genug? Das ist jetzt nämlich die große Frage.
Ja, das ist, finde ich, die allerspannendste Frage, weil natürlich sind 100 Millionen ein Haufen Geld. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Indie-Budget oder sowas. Es haben ja auch 200 Leute dran gearbeitet bei Aspyr. Aber wenn man sich drumherum so anguckt, was andere Spiele kosten und halt was insbesondere AAA-Spiele kosten, dann relativiert sich das doch auch irgendwie wieder. Und Cyberpunk 2077 hat alleine das Hauptspiel 174 Millionen Dollar gekostet in der Entwicklung. Und das ja hauptsächlich in Polen, wo die Löhne noch mal eine Ecke niedriger sind als bei Aspyr, die hauptsächlich in Austin, Texas sitzen. Also wo die Leute auch noch entsprechend gut bezahlt werden.
Und von einem sehr, sehr erfahrenen Spiel und trotzdem in einem sehr, sehr schlechten Zustand veröffentlicht worden. Es konnte gerettet werden, zum Glück, weil die Grundlage war da. Aber also allein schon diese beiden gigantischen Uns, die man da hinterherhängen muss. Hast du noch mehr Zahlen für uns?
Ja, The Last of Us 2 hat mehr als doppelt so viel gekostet. Das hat 220 Millionen Dollar alleine Entwicklungskosten verschlungen. Ja, es ist ein sehr cineastisch inszeniertes Spiel, ja, aber es ist auch sehr linear. Und hier reden wir von einem Rollenspiel bei KOTOR mit Entscheidungsmöglichkeiten, mit ganz unterschiedlichen Wegen, die man gehen kann, ganz unterschiedlichen Questlösungswegen. Sie wollten ja sogar noch mehr Questlösungswege einbauen, die Verrückten. Ne? Nicht nur, dass die Begleiterstories einfach mehr Tiefe gewinnen sollten und mehr Facetten, sondern auch noch mehr Wege dann irgendwie die Quest zu lösen, wo ich natürlich sofort sage, oh, fantastisch, ja, hätte ich geliebt natürlich. Aber auch das ist ja Aufwand, der dann da reinfließen muss und der es weniger linear macht. Horizon Forbidden West, anderes Beispiel, hat auch 212 Millionen Dollar verschlungen in der Entwicklung mit 300 Leuten bei Guerilla Games. Also das sind so die Größenordnungen, in denen AAA-Projekte entstehen und die Sony auch ein bisschen gewohnt ist in diesem AAA-Bereich.
Jetzt kann man natürlich reflexartig dem Entwicklerstudio zur Seite springen und sagen, böse Sony, die kein Vertrauen in uns haben, gute Entwickler, die sind immer die Guten. Aber die Welt ist nicht immer ganz so einfach. Ich habe es in deinem Report auch gelesen, auch der YouTuber war eher geneigt, dem Aspire-Team zu vertrauen, dass die da eigentlich auf dem richtigen Weg waren und dass er eigentlich lieber das sehen wollen würde, obwohl wir nichts von diesem Spiel jemals gesehen haben.
Ja.
Und die Entwickler sich ja wohl offensichtlich auch wünschen, dass ihre Geschichte irgendwann mal tatsächlich ausführlich erzählt wird. Mhm. Aber ich will mal über unsere Reflexe hinwegspringen und mich kurz auf Sonys Seite stellen. Hatten sie nicht vielleicht auch einfach recht? Weil, schauen wir uns das Bayern mal an, bislang noch nichts, auch nur ansatzweise, so Großes vorzuweisen gehabt. Eine riesengroße Herausforderung, sowohl designtechnisch als auch spieltechnisch. Eventuell weinen wir da einem Spiel hinterher, dass es nicht wert war, hinterher zu weinen. Weil jetzt ja auch, du hast ja auch in deinem Report geschrieben, dass ein bisschen der Gedanke im Raum wohl hängt bei einigen, dass das jetzt bei Saber zum Beispiel nicht unbedingt in den richtigen Händen sei. Wieso?
Das ist mehr so eine, also ich fange mit dem YouTuber an, das ist mehr so eine Bauchgefühlgeschichte bei ihm, weil er einfach gesagt hat, Spiremedia hatte die BioWare-Veteranen bei sich, er sieht das halt eher bei denen, er hat bei Saber Interactive eher den Gefühl, dass es so eine Auftragsarbeit halt ist, aber wie gesagt, beide Studios sind sich, also die haben Parallelen definitiv, das hatten wir schon bei Saber Interactive gesehen, die haben diese Witcher 3-Portierung für Nintendo Switch gemacht und die war wirklich, wirklich, wirklich gut. Natürlich mit technischen Einbußen, aber letztendlich war das beeindruckend. Und das Gleiche ist halt auch, man kann, das wird ein interessanter Testballon sein, wenn Space Marine 2 bald erscheinen wird, weil sie da auch eine fremde Reihe halt weiterdenken müssen und denen ist das auch durchaus zuzutrauen. Genaueres wissen wir halt, sobald wir mal Gameplay zu sehen bekommen.
Ja, was diese Sony-Geschichte angeht, ich meine, natürlich, die stecken da einen Haufen Geld rein. Also wie viel von diesen 70 Millionen jetzt ursprünglich Embracer waren, wie viel da noch Sony, das wissen wir nicht ganz genau, ob Sony wirklich nur die 30 zugeschossen hat, ob das 50-50, wie auch immer, wie sie sich das aufgeteilt haben. Aber was man bei Embracer sagen muss, irgendjemand bei Embracer scheint sehr überzeugend zu sein, wenn er Dinge vorstellt. Oder zumindest lange Zeit lang sehr überzeugend gewesen zu sein. Sonst hätten die nämlich nicht auf Pump sozusagen und mit Krediten all diese Firmenübernahmen, die sie ja über die Jahre hinweg angehäuft haben, jemals durchführen können. Also irgendjemand da muss wahnsinnige Überzeugungskräfte auch gegenüber Sony wahrscheinlich gehabt haben und gesagt, hey, wir arbeiten hier mit diesem fantastischen Studio am Remake zu einem der besten Rollenspiele aller Zeiten, was KOTOR ist. Ja? Und dann hat Sony gesagt, ja, mega, Digga, ne? Das nehmen wir und das stellen wir auch auf der State of Play vor, da lief ja dann der Trailer bei Sony, da war die Premiere des Spiels und jetzt würde man natürlich normalerweise denken, ja, haben die sich das vorher nicht angeschaut? Ne, sind die da vorher nicht mal hingefahren und haben sich das zeigen lassen? Aber anscheinend ja nicht, sondern sie haben sich es erst hinterher zeigen lassen und dann gesehen, ah, das ist aber nicht das, was wir uns vorgestellt haben, was uns, vielleicht auch, was uns versprochen wurde.
Ja.
Ja, weil wenn natürlich da jemand sitzt und sagt, wir machen hier ein Rollenspiel-Remake auf AAA-Niveau und dann siehst du es und es hat halt ja, weiß ich nicht, vielleicht eher halt Double-A-Niveau oder es ist zumindest halt nicht das, was normalerweise auf einer PS5 mit Spider-Man, mit God of War, mit all den anderen Spielen als Triple-A angesehen werden würde, dann könnte ich auch Sony verstehen, wenn sie sagen, naja, also, ne, ist auch nicht so geil.
Aber ist das nicht auch rückblickend ein kurioser Zug von Sony gewesen und ein relativ untypischer für sie? Weil wenn man sich mal ihr Spieleportfolio anguckt, Sony macht seine Spiele größtenteils mit ihren etablierten, teilweise auch größtenteils mit ihren internen Studios, auch wenn das natürlich große Namen sind, aber es sind Sony-Studios. Mhm. Sie haben jetzt nicht so wahnsinnig oft Spiele, die von außen kommen. Also was wir jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen Rise of the Ronin?
Ja.
Von ja. Ich will mal Team Ninja sagen, aber es, Moment. Ninja Theory sind die Hellblade-Entwickler, Team Ninja, doch, ja, dann ist richtig, Team Ninja. Mein Gott, diese Ninjas überall.
Ich werde auch wahnsinnig.
Man sieht sie nicht, aber sie bringen einen doch um. Das war zum Beispiel ein Projekt, was in erster Linie jetzt erstmal für die PlayStation 5 entwickelt wurde. Aber selbst da war Sony relativ konservativ und vorsichtig, weil sie mit einem Studio gegangen sind, von dem das schon mehrmals vorher bewiesen hat, dass sie ein Spiel in dieser Richtung können. Vielleicht noch nicht in der Open-World-Größenordnung, aber das ist vielleicht was, wo sie gesagt haben, gut, da können wir jetzt mit dem Geld noch so mit reingehen. Aber sonst macht Sony doch solche Sachen eigentlich nicht unbedingt in solchen Größenordnungen. Zumindest nicht in den letzten Jahren. Alle ihre großen Projekte, wo sie ja auch durchaus einen Daumen drauf haben und einen glücklichen Daumen, muss man ja auch ganz klar sagen, im Vergleich zum Beispiel zu Microsoft,
ja,
die in den letzten Jahren überhaupt nicht bewiesen haben, dass sie irgendein Händchen für gute Spiele
haben. Dass sie überhaupt einen Daumen haben, ja.
Ja, also Microsoft kann halt ein bisschen Geld ausgeben, aber sie zeigen leider seit Jahren, dass sie überhaupt kein Händchen für ihre Marken und für ihre Studios haben. Wenn bei Microsoft ein gutes Spiel rauskommt, ist das Glück, war das Studio. Wenn bei Sony ein gutes Spiel rauskommt, hat man schon das Gefühl, das ist eine gewisse Kohärenz, die Sony da hinbekommt als Publisher. Also sie kriegen das irgendwie, das Qualitätsniveau gehalten. Das ist ja so, sobald du ein Sony-published Spiel hast, ist die Chance, dass das ein richtig gutes Spiel ist, echt hoch. Ist das nicht merkwürdig, dass sie überhaupt in dieses Projekt eingestiegen sind?
Doch, das ist es. Ich könnte mir halt vorstellen, dass, also, ne, das ist jetzt Spekulation, aber dass sie sich eine strategische Partnerschaft in irgendeiner Form mit diesem Embracer als zumindest spannend ausgemalt haben, weil sie ja, ne, so wie sie ein bisschen die strategische Partnerschaft mit Square hatten, Final Fantasy zuerst auf der PS5, sie gesagt haben, hey, da bei diesem Embracer, da wächst ja gerade ein neuer Gigant. Dachte man ja damals. Ne, die kaufen hier ein Spieleunternehmen nach dem anderen, haben inzwischen weltweit mehr Leute beschäftigt als Ubisoft. Ne? Es wäre doch clever, wenn wir als Sony denen die Hand ausstrecken und sagen, lass doch mal mehr miteinander machen. Ne, lass mal ein Bierchen trinken gehen, lass mal ein KOTOR-Remake zusammen entwickeln. Also das, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber das kann halt einer der Gründe gewesen sein, dass sie sich da auch dann haben überreden lassen, damit einzusteigen. Hey, wir können dann in Zukunft noch viel mehr miteinander machen. Schau mal, wir bei Embracer haben so ein riesiges Netzwerk an Studios und stellt euch mal vor, die buttern alles, was sie können, in eine geile PS5-Version ihrer Spiele oder sie kommt sogar zeitexklusiv.
Ja.
Ja, hätte ich auch spannend gefunden, zumindest dann erstmal als Sony. Das ist aber schlecht gemanagt war, dass es halt Wachstum auf Pump war, dass sie am Ende halt dann einfach bei Embracer an den Punkt gekommen sind, wo ihnen die Kohle ausgegangen ist, weil ein Investorendeal geplatzt ist. Ja. Das wusste Sony natürlich nicht.
Michael, hast du da zufällig noch irgendwie irgendwas noch mitbekommen, was die ganze Sony-Seite angeht? Außer vielleicht die Wut auf diesen, oder sagen wir die Enttäuschung über diesen Vertical Slice?
Ich habe nicht viel dazu, wie gesagt, diese kinoreife Kritik war das gewesen, dass es halt nicht dem Wünschen nach war. Vielleicht hat auch einfach eine schlechte Kommunikation stattgefunden. Vielleicht hat man auch wirklich das Blaue vom Himmel runter geredet. Was interessant war vor allem auch Kritik seitens Aspyr Media selbst, dass der Entwickler, mit dem halt dieser YouTuber gesprochen hat, meinte, sie hatten auch für diesen Vertical Slice, er war viel zu groß gewesen. Er war auch nicht, er hatte sich nicht auf das Stärkste konzentriert, weil es wurden halt bestimmte Quests gezeigt, aber man hätte auch theoretisch direkt mit dem Ender Spire, also mit diesem Anfang einsteigen können, der ja auch wirklich sehr cineastisch ist. Und ich weiß es nicht, vielleicht hätte, wenn es ein besserer Vertical Slice gewesen wäre, hätte man da vielleicht auch mit mehr Vertrauen arbeiten können. Aber ich glaube, es war vor allem ein Vertrauensprojekt und dieses Vertrauen haben sie sich anscheinend mit dem Vertical Slice nicht weiter verdient.
Mhm. Nur mal zur Übersicht halber, Sony ist aber immer noch in diesem Projekt drin, oder? Jetzt halt mit Saber zusammen? Oder ist Sony, hat Sony sich da zurückgezogen raus? Weiß man das aktuell?
Weißt dazu du's? Kann ich nichts sagen.
Okay, dann schauen wir mal, wie, wann es da mal irgendwie doch wieder ein Lebenszeichen gibt. Ich meine, wenn was so quicklebendig ist, wie der Publisher sagt, dann hört man es ja auch irgendwann mal. Irgendwann schreit es dann durch die Tür. Eine Sache haben wir jetzt öfter schon erwähnt, diesen Vertical Slice.
Ja.
Ne? Lass uns darüber noch mal ein bisschen reden, was das eigentlich ist, weil das wiederum was ist, so sehr Star Wars The Old Republic Remake jetzt ein Einzelfall ist. Der Vertical Slice ist ein industrieller Standard. Micha, erzähl uns noch mal kurz ein bisschen, was das eigentlich genau ist, weil du hast nämlich schon mal auch einen gesehen. Das ist nämlich nicht das gleiche wie eine Demo, oder? Oder verwischen sich da die Spuren?
Naja, nicht das, was wir im klassischen Sinne unter einer Demo verstehen.
Ja.
Also nicht das, was beim Steam Next Fest oder so dann zum Download bereitsteht, weil das sind ja funktionale Ausschnitte aus einem Spiel. Ein Vertical Slice ist nicht notwendigerweise funktional, sondern eigentlich etwas, was die Vision illustriert. Es sieht vielleicht aus, als wäre es ein Spiel, aber es ist nicht im klassischen Sinne spielbar. Und wo wir das am allermeisten sehen und erleben, sind Messedemos. Also das, was oft läuft auf, weiß ich nicht, quasi dem Summer Game Fest, der E3, der Gamescom, das sind halt während der Entwicklung aus der aktuellen Build rausgenommene Teile, die dann auf Hochglanz poliert werden. Aber man muss sich auch auf einer sehr geraden Linie und genau geplanten Linie durchbewegen, weil wenn man das nicht macht, dann bricht alles zusammen, weil diese Demo am Ende nur dazu dient, zu zeigen, wie es halt werden soll, aber so ist es noch nicht. Ja, da sind dann Spielsysteme, funktionieren noch gar nicht, sondern es wird irgendwie so hingemogelt, dass es halt so aussieht, als würde es gehen. Ne? Die Technik dahinter funktioniert vielleicht noch gar nicht. Das Spiel läuft in keinster Weise flüssig auf irgendwas, aber es wird halt so hingemogelt, ne, dass es so aussieht, als würde es das tun. Und das ist halt im Prinzip dieser Vertical Slice, und ich habe sogar schon mal einen gespielt, und das war 2010 die E3-Demo von Crysis 2. Weil ich damals eine Titelstory schreiben sollte über Crysis 2 und ich in Los Angeles war und dann mit den Yearlies zusammen in so einem Kabuff saß, während die irgendwie ihr Mittagessen gegessen haben, und da haben sie gesagt, komm, spiel das doch mal, spiel mal die Demo, die wir gerade gezeigt haben. Und ich bin natürlich da rangegangen wie ein ganz normaler Spieler, ja, und bin nach links und rechts gerannt und hast halt gesehen, es bricht sofort auseinander, wenn man nicht genau dem Pfad folgt, den man in der Demo gegangen ist. Also die Kämpfe funktionieren nicht mehr, du klippst durch den Boden, du klippst durch die Wände, da fehlen komplett Levelbestandteile, es fehlen Texturen, die Waffe, die du abfeuerst, wirkt dann gar nicht gegen bestimmte Dinge, wenn du drauf schießt. Also es ist pure,
Show.
Show, ja, dankeschön. Genau, ja. Wie sagt man denn? Genau, also, so, aber es ist halt ein so soll es aussehen, eine Absichtserklärung. Ich weiß noch, wie damals Chris Roberts neben mir saß, hier bei uns in der GameStar-Redaktion, und mir so den ersten Prototypen gezeigt hat von Star Citizen. Dass er immer noch nicht fertig ist, ne? Also das ist immer noch ein Vertical Slice, ein großer inzwischen, aber auch das war halt eher so ein Ding, ja, da konnte man schon auf so einem Trägerschiff rumlaufen, aber es war weitgehend leer dann auf dem Hangardeck. Ja, man konnte halt schon in so ein Raumschiff einsteigen und mit dem Jäger ein paar Runden drehen, und der war auch sehr detailliert, aber es war noch kein Spiel. Ja, die ganzen Bildschirme, die man da sieht, funktionieren nicht. Es gab keine Gegner, es gab keine Mechanik, es gab keine Flugmechanik in dem Sinne oder sowas, sondern es dient wirklich nur dazu, zu zeigen, okay, so soll das Ding aussehen. So, und das ist halt auch das, was dann Aspyr Sony gezeigt hat. Hey, so soll das Ding aussehen. Das ist das Qualitätsniveau, was wir uns für später vorstellen. Mhm. Ne? Und meistens präsentierst du halt die Sachen, die dir am wichtigsten sind. Und wenn ich Aspyr richtig rauslese aus deinem Report, waren das bei ihnen weniger technische Aspekte, sondern mehr Storytelling-Sachen, weil das wollten sie ja ausbauen. Ne, bessere Geschichten für die Leute, die dich begleiten. Irgendwie mehr Fleisch, das dann einfach da drin steckt. Mehr coole Star Wars-Atmosphäre und Stories und sowas. Und wenn sie sich eher darauf konzentriert haben, und das haben sie ja dann auch in diesem Vertical Slice, weil das war ja dann irgendwie eine Mission auf einem bekannten Star Wars-Planeten, wie du den YouTuber zitiert hast, also Kashyyyk oder Tatooine, ne, wo es ja natürlich ikonische Missionen auch gibt in KOTOR. Und sie wollten einfach zeigen, wie cool sie diese Star-Wars-Geschichte umgesetzt haben. Und Sony saß da und hat gesagt, ja, war eigentlich wirklich ein geiler Lichtschwertkampf, Freunde. Ne? Ich meine, ich dachte, es geht um, also ich paraphrasiere, das wissen wir nicht, aber, ne, aber sie waren dann halt erstaunt, dass sie halt eher vielleicht eine geschichtenlastige Präsentation sehen als eine mit einer cool choreografierten Szene. Was die Enderspire, der Anfang des Spiels, halt eher gewesen wäre, weil da bist du ja auf diesem republikanischen Kreuzer, der angegriffen wird, um dich rum eine Raumschlacht. Ja. Du fliehst dann von Bord, um dich zu retten. Sah natürlich, ich meine, aus heutiger Sicht sah das damals auch nicht geil aus, aber das hätte man halt modern cool inszenieren können.
Übrigens, du hast vorhin schon kurz angesprochen, auch ein kurioses Detail in deinem Report, dass das ja scheinbar LucasArts gefallen hat.
Ja, natürlich. Aber hallo, wenn ich geile Star Wars-Geschichten zeige, dann gefällt es doch LucasArts oder Lucasfilm Games.
Na gut, aber die kommen ja auch aus einem erzählerischen, aus einem cineastischen Bereich. Und wenn das nicht gut genug aussieht, wäre was, wo ich sagen würde, das könnte ich mir vorstellen, dass das LucasArts auch wichtig ist. Aber sie kommen vielleicht, jawohl, man kann auch nicht sagen, sie kommen mehr aus der spielerischen Richtung, weil Sony kommt ja, also mehr spielerische Richtung als Sony geht ja auch nicht. Also ich fand es kurios, dass sie da scheinbar doch so eine Diskrepanz hatten. Wer hat dafür das Geld, was sie da reinstecken wollten, die falschen Erwartungen
gehabt? Naja, ich glaube, meine Interpretation wäre halt einfach, Lucasfilm Games sitzt natürlich da und sagt, wow, das ist Star Wars. Mhm. Das ist eine treue Interpretation von Star Wars. Nicht von dem kanonischen Star Wars, weil die Old Republic halt, ich meine, die war damals schon nicht kanonisch, das ist halt der Legends-Kanon einfach, aber ist ja wurscht. So stellen wir uns Star Wars vor. Ja. Und Sony sitzt nicht da und guckt mit Star Wars-Augen drauf, sondern guckt mit AAA-Augen drauf und mit God of War und mit Last of Us und mit halt ne, PS5-Augen und sagt, ja, es ist Star Wars, aber es ist halt nicht Krach-Bumm. Ja. Ne? So in die Richtung.
Gutes Stichwort, nämlich dieses ganze Thema, wie holt man überhaupt ein Knights of the Old Republic in die Gegenwart. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, ja, was da alles für Herausforderungen gibt, sowohl auf der erzählerischen Seite, weil ja auch nicht ganz die Frage geklärt war, naja, ist halt nicht mehr Kanon, was machst du eigentlich mit dieser ganzen Geschichte? Wobei das wahrscheinlich noch am egalsten am Ende gewesen wäre. Aber was machst du mit so einem Spiel eigentlich heutzutage? Warum braucht es überhaupt ein Remake von dem Spiel? Weil abgesehen von der Story, deren großer Twist ja nun auch schon lange bekannt ist, ja, ist da ja nichts, wo man nicht sagen könnte, wisst ihr was, wir können das auch eigentlich neu denken. Warum braucht es dafür ein Remake?
Also ganz simpel gesagt, weil es keine Star Wars-Rollenspiele gibt. Also außer natürlich Star Wars The Old Republic, das Online-Rollenspiel, das gibt's natürlich, das läuft noch. Aber das ist ja eigentlich eine Lücke, dass man sagen kann, hey, wir haben hier ein Rollenspiel mit Dialogen und Entscheidungen und das mögen Leute, wie wir wissen. Ja, schau mal, dieses Skyrim, dieses Witcher, all diese Dinger, die sind doch sehr erfolgreich. Und jetzt das verheiratet mit einer der größten Marken, die es in der Popkultur überhaupt gibt, das ist für mich schon immer noch ein Sales-Pitch. Natürlich wäre es toller, wenn sie sagen würden, wir entwickeln was Neues, aber es ist immer noch Aspyr und Embracer. Also, hey, lass mal hier kleiner, also oder zumindest kleinere Brötchen backen im Verhältnis und erstmal ein Remake machen. Aber das ist schon, also alleine das wäre für mich schon überzeugend. Plus natürlich diese Moralebene. Du hast ganz viele Lösungsmöglichkeiten. Du kannst, ich meine, allein wie geil war damals diese Mission mit diesen zwei zerstrittenen Familien, wo du halt in diesen Familienstreit reinkommst, dann als Jedi und entweder salomonisch schlichten kannst und sagen, hey, na, jetzt schalten wir mal einen Gang zurück, reden miteinander. Oder du kannst sagen, gut, bringt euch halt alle gegenseitig um, dann haben wir es doch auch gelöst und dann tun sie das. Ja, also du kannst halt gut sein, du kannst böse sein, du kannst dich ausleben so ein bisschen, du kannst Lichtschwertkämpfe bestreiten, du hast Raumschlachten drin gehabt, ja tatsächlich als so eine Art Minigame. Also ich bin jetzt schon hyped, wenn ich dran denke, dass es solche Spiele geben könnte. Aber die gibt's nicht. Ja, also das meiste, was in Star Wars passiert, ist Action oder Mobile Games mit Sammelkarten oder sowas. Ja? Und insofern hätte das auch heute noch seinen Platz. Ja, schade, dass halt alle den Spoiler oder den Twist schon kennen. Aber der Plan war ja auch ein anderer. Der Plan war ja, dass sie dieses KOTOR-Remake machen, dann ein Remake machen von KOTOR 2 und dann ein KOTOR 3. Und dann hättest du nämlich eine modernisierte Star Wars-Rollenspiel-Trilogie der Neuzeit. Sozusagen.
Ist auch interessant, dass jetzt zuletzt mehrmals solche Pläne in Aktion gesehen haben. Der eine Plan ist zumindest bis Stufe 2 gekommen, jetzt nämlich gerade mit dem Final Fantasy 7 Remake ja, bei klar. Teil 2, wo wir jetzt schon Diminishing Returns haben, also der zweite Teil, Rebirth, ist jetzt kein Verkaufsflop, aber er ist nicht so stark wie, wie der erste Teil von dieser Remake-Trilogie. Und trotz guter Wertungen scheint er sich nicht so gut zu verkaufen. Vielleicht ändert sich das nochmal, wenn die PC-Version dann auch kommt. Square ist ja momentan auch ein bisschen im Panikmodus, dass sie auch auf andere Plattformen wollen, was für uns als Spieler natürlich super ist, wenn die Titel dann auch auf andere Stellen kommen. Aber wir haben es ja auch gesehen jetzt mit dem Dead Space Remake, was ein fantastisches Remake war.
Absolut.
Also technisch der Hammer, spielerisch so toll, so eine tolle in die moderne Holung. Das war schlechtes Deutsch. Ich entschuldige mich bei meiner Deutschlehrerin Frau Schneider. Keine Verwandtschaft. aber auch da war ja die Hoffnung, dann wird es halt ein Dead Space 2 Remake danach geben. Scheint aktuell sehr unwahrscheinlich, denn Dead Space 1 ist ziemlich abgesoffen. Also, was heißt ziemlich? Total abgesoffen. So ein tolles Produkt, aber überhaupt völlig am Markt, zumindest von allem, was wir wissen, völlig gefloppt am Markt, leider. Und auch da war ja Idee gewesen, vielleicht wird dann mal Teil 2 geremaked und wir kriegen vielleicht einen neuen Teil 3. Ja. Also scheinbar sind alle, haben vielleicht alle irgendwie zu große Pläne?
Ich weiß nicht, ob sie zu große Pläne haben. Ich meine, manchmal brauchst du ja Träume ein bisschen und es ist, ich meine, man. Es sind ja viele Sachen falsch eingeschätzt worden, wofür es noch Zielgruppen gibt, wie groß sie sind, ne, was, also wie groß ist denn die Zielgruppe für Survival Horror, wenn du Resident Evil sagst, anguckst, würdest du sagen, immer noch da und sehr lebendig. Dann machst du sowas wie Dead Space und die Leute sagen eher, oh, ja, okay. Ne?
Oder
also,
Alone in the Dark.
Oder,
völlig gefloppt.
Ja,
also
ja.
Wirklich massiv
also, gefloppt. Ich glaube, sie haben viele Probleme momentan, diesen Markt richtig einzuschätzen. Einer der Probleme, eines der wesentlichen Probleme von Embracer ist ja, die haben ja das Geld bekommen für ihre ganze Expansion, weil man davon ausgegangen ist, dass dieser Spielemarkt viel weiter oder viel schneller und mehr stärker wächst, als er tatsächlich gewachsen ist. Wir haben letztes Jahr ja einen komplett stagnierenden Markt gesehen und das trägt sich dieses Jahr weiter, obwohl super viele Spiele rausgekommen sind. Also sind einfach nicht genügend neue Leute auch dazugekommen. Und ich glaube, das war eine der großen Hoffnungen, auch mit diesen Remakes. Hey, wow, wir sind ja hier im totalen Boomfeld Videogaming und alles, was irgendwie cool ist und cool klingt, wird sich schon verkaufen. Ja, und so ist es ja am Ende nicht gekommen, sondern das Gegenteil ist eher eingetreten. Es ist ein übersättigter Markt mit einfach zu wenig Wachstum, um dann auch sowas wie ein Embracer weiterzutragen. Deswegen sind sie ja daran kaputt gegangen.
Und also gerade Embracer war da, also Embracer hat ja so viele Namen zurückgebracht in den letzten Jahren. Und die allerwenigsten davon haben funktioniert.
Ja, nicht also, mal Aquanox, ne, was eigentlich das.
Ja, ja, Aquanox für manche.
Muss.
Desperados hat funktioniert, ja. Aber es ist auch in so einem kleinen Rahmen. Ne? Aber das ist schon krass, also was sich da alles gesichert haben und was nicht geklappt hat.
Ich meine,
also,
sie machen ein Gothic Remake. Ja, das ist ja das nächste.
Das könnte ich mir zahlentechnisch noch vorstellen, dass das klappt am Ende des Tages, wenn es nicht schlecht ist, was aber bei dem Spiel halt auch gefährlich ist, weil es muss sehr gut sein. Weil es muss nämlich, also gerade das Gothic Remake muss halt an die Erinnerungen der Leute rankommen. Und die sind überhaupt nicht das, was das Spiel war. Also, weil es so, ich glaube, die Gothic ist, glaube ich, nostalgisch so verklärt und so aus so einer, das war damals ein so tolles, einmaliges Erlebnis, das kannst du heute nicht einfach kopieren, weil dieses First weg ist. Das kannst du nicht einfach, und deshalb muss es von der spielerischen Seite aber so gut sein. Und ich bin nicht sicher, ob das geht, ob man das nochmal so machen kann. Aber das ist gut. Wer weiß, ne?
Aber um noch mal eine Parallele herzustellen, jetzt KOTOR, beim Gothic Remake waren wir diejenigen, die den Vertical Slice gesehen haben, weil es ja am Anfang diese noch sehr grobe Gameplay-Demo davon gab. Ja? Und uns ging es damals, wie vielleicht Sony jetzt bei KOTOR, dass wir gesagt haben, was ist das denn? Das hat aber nicht viel mit Gothic zu tun, Freunde. Ja? Also natürlich anderer Blickwinkel und so, wir waren nicht der Publisher, aber da waren sie halt wenigstens clever und haben erstmal das, was sie bauen, auch getestet mit den Leuten, die es später ja im Idealfall kaufen sollen und spielen sollen, um zu schauen, ob ihre Ideen überhaupt die richtigen sind. Und das waren sie nicht.
Ja.
Und dass sie daraus lernen, ist ja jetzt hoffentlich ein gutes Zeichen für das Gothic Remake. Bei KOTOR hingegen muss man gucken, was jetzt Saber draus macht.
Ja. Weil ich da lustigerweise, also ich traue da Saber momentan zum Beispiel mehr zu als Embracer, weil Embracer schon so oft dieselben Fehler gemacht hat. meine, jetzt Outcast vor ein paar Wochen halt auch. Wir haben es lange vorher gesehen, was die Stellschrauben wären, die man hätte drehen müssen.
Ja, das ist absurd.
Und was nicht funktioniert hat. Und offenen Auges ins Messer gerannt. Und
ja, dann wirklich. Ich meine, wir beide sind ja die einzigen Menschen hier, die überhaupt Outcast noch kennen und haben von Anfang an gesagt, es muss funktionieren, das Interface auszublenden, weil Outcast immer so ein Spiel war mit intuitiver Führung, mit intuitivem Erkunden. Und was machen sie? Kein ausblendbares Interface.
Jetzt haben sie es reingepatcht, ja, aber es funktioniert auch nicht so richtig. Also,
aber es ist, ja, ich meine, es wäre vielleicht auch kein größerer Verkaufserfolg geworden, wenn es das gehabt hätte. Aber es ist halt so offensichtlich zu sehen, dass es fehlt, wenn man dieses Spiel spielt. Und trotzdem ist es irgendwie in den Köpfen nicht drin. Das ist ganz komisch.
Das ist halt jetzt die große Frage. Wenn jetzt ein Knights of the... Also ist überhaupt noch genug Interesse an einem Knights of the Old Republic da? Ich meine, ist das überhaupt noch so ein großer Name? Das ist ein bisschen so wie mit Half-Life. Half-Life, ja, kennt man so als Name. Aber jetzt sind wir mal realistisch. Wer hat denn sogar noch Half-Life 2 gespielt? Das ist über 20 Jahre alt, das Spiel. Das hat doch niemand mehr gespielt. Knights of the Old Republic. Wenn es jetzt vielleicht nicht das MMO gibt, was noch halbwegs diesen Namen hochhält, selbst dann, das ist doch, die Leute sind so durch inzwischen, also so alt. Die haben Kinder, die haben zu tun. Wer kennt doch denn noch Knights of the Old Republic?
Ach, ich glaube, also ich meine, es ist immer noch Star Wars. Ja, und ich meine, ja, auch
aber heute dann muss man die Frage, warum brauchst du dann ein Remake?
Weil es toll ist, was Star Wars ist. Naja, weil du heute trotzdem, wie ich gesagt habe, ne, weil das Spiel hat heute als das, was es ist, noch einen Platz. Wenn ich halt jetzt einen Trailer sehen würde, wir haben ja noch nie einen Gameplay-Trailer, noch nie Gameplay von dem Ding gesehen, aber einen richtig coolen Gameplay-Trailer mit Lichtschwertkämpfen, mit diesen ikonischen Star-Wars-Planeten, dann wird halt gegen den Kraid-Drachen gekämpft auf Tatooine und sowas. Und du kannst Entscheidungen treffen und coole Begleiter mitnehmen und coole Star-Wars-Geschichten erleben. Ja, kaufe ich. Also ich glaube, das wäre heute immer noch ein überzeugendes Alleinstellungsmerkmal. Weil wir sind ja jetzt nicht gerade überflutet auch von guten Star-Wars-Spielen.
Ja.
Ich meine, wie happy wir alle waren, als Jedi Survivor gemacht wurde. Ja? Wo wir auch dachten, die Spiele gibt's nie mehr von EA. Und nee, was machen sie? Ein Singleplayer-Jedi-Spiel. Und es ist erfolgreich geworden.
Aber also, ich würde es vielleicht ein bisschen einschränken noch. Meine Frage ist eher, wieso ein Remake von dem, warum nicht halt einfach zu sagen, wir machen Knights of the Old Republic und lösen dann auch dieses Kanon-Problem, machen einfach ein neues Spiel, jetzt dann auch passend zu dem Universum, was ja in den Serien auch überall gezeigt wird, passend zu den Interpretationen von Star Wars, die jetzt seit, weiß ich nicht, auch schon seit über 10 Jahren gezeigt werden, also seit Episode 7 im Grunde genommen. Das ist ja ein neues Star Wars, was da ist. Und warum nicht einfach neu rangehen? Braucht es wirklich nochmal den ersten Teil mit den Figuren, weil, jetzt mal ehrlich, sind die Figuren so spannend? Sind die Quests so spannend, dass ich so 1:1 nochmal brauche? Wenn mir zum Beispiel jemand sagen würde, er macht ein neues X-Wing-Spiel, das spielerisch so ist wie das alte, würde ich niemals auf die Idee kommen zu sagen, aber ich würde aber alle alte Missionen haben. Ist mir egal, mal einfach eine neue geile Mission.
Naja, aber du hast ja immer noch, also das hat schon ikonische Charaktere. Ich meine, HK-47, der alle als Fleischsack anspricht in KOTOR, das vergisst man einfach nicht. Es gibt ja heute noch Leute, die KOTOR immer mal wieder spielen, weil es einfach so toll war, egal ob man den Twist jetzt schon kennt oder nicht, der halt so bestimmend ist in dem Spiel. Also ich meine, dass sie dann Remake, ja, dass sie nicht sagen, okay, wir machen ein neues Star-Wars-Spiel, das ist richtig, aber das ist halt ein bisschen auch der Embracer-Stil, den sie ja bei allen alten Marken gezeigt haben, die sie zurückbringen. Wir machen erstmal kein neues Spiel, Freunde, sondern wir nehmen erstmal eins, von dem wir wissen, dass es funktioniert und übersetzen es auf modern. In dem Fall halt als Remake, was ja für sie ehrlich gesagt schon ein aus dem Fenster lehnen ist. Normalerweise, was sie machen, sind ja Remasters.
Ja.
Erstmal. Ne? Jetzt ist halt hier die Version von Titan Quest, die in 4K läuft. Hohoho. Ja, das ist die moderne. Nee, okay. Aber jetzt machen sie einen Titan Quest 2. Ne? Und genauso halt da. Erstmal, ich meine, nochmal, ein Remake für 100 Millionen Dollar ist keine kleine und risikolose Unternehmung, aber es ist trotzdem vielleicht noch mal eine Stufe niedriger, als zu sagen, wir machen sofort unser eigenes neues Ding.
Wäre es, wie ist eure Einschätzung, wäre es der bessere Schritt gewesen, noch mal richtige Remaster von KOTOR, gerade von KOTOR 1 erstmal zu machen? Weil es gibt zwar diese Mobile-Version und es gab ja dann noch mal Neuveröffentlichungen, aber das sind ja wirklich absolute Sparflamme Neuauflagen gewesen. Ja. Da steht ja nicht mal Remaster dran. Also ja jetzt nicht wie bei Dark Forces Remaster. Oder selbst wenn wir jetzt auf Fan-Remaster gehen, wie Jedi Knight Remaster, wo jetzt auch das Add-on gerade remastert wurde, die schreiben sogar richtig Remaster ran. Das haben ja nicht mal diese Neuauflagen von KOTOR gemacht. Also wäre der richtigere Schritt oder vielleicht der bessere Schritt gewesen, erstmal zu sagen, wir versuchen es erstmal mit einem Remaster, hohe Texturen, ein bisschen, vor allem bessere Beleuchtung und solche Geschichten. Oder ist das zu hart?
Nicht als Professor, also ich meine, die Fan-Remaster jetzt von einem Jedi Outcast oder so in allen Ehren, das ist ja fantastisch, was da auf die Beine gestellt wird von Leuten, die keine Kohle dafür kriegen. Aber jetzt als professionelles Projekt, wie gesagt, wenn du dir KOTOR heute anguckst, sieht das einfach so unendlich alt aus. Und das jetzt noch mal, auf Mobile war es ja okay, ja, wo sie es portiert haben. Da, ich meine, auch heute sind wir Besseres gewohnt, was Mobile-Spiele angeht. Aber da würde ich sagen, da muss jetzt nicht jede Textur knackscharf sein oder jeder Raum super detailliert. Aber wenn ich mir vorstelle, heute auf meinem 4K-Monitor selbst ein KOTOR mit ein bisschen mehr Details und mehr Texturen zu spielen, ist also alles, was nur ein Remaster ist, sieht trotzdem ultra altbacken aus. Plus noch das Kampfsystem.
Ja.
Ne, und so weiter. Also
soll heißen, das Genre, anders als zum Beispiel bei Ego-Shooter wie Dark Forces oder so, war das Genre dieser Art von 3D-Rollenspiele damals einfach noch nicht so weit etabliert, dass man sagen kann, ein Remaster reicht. Weil das ist ja ein Unterschied zu Dark Forces. Dark Forces war damals schon so, oder auch ein Jedi Knight war damals schon als Shooter-Genre so weit, dass man sagen kann, das reicht jetzt erstmal, um noch genauso viel Spaß wie damals zu haben.
Also, ja, aber ja, hat man, also ist wirklich, also ich weiß nicht, habe ich so viel Spaß an Dark Forces wie damals, heute mit dem Remaster?
Also ich
finde schon, dass es kaum noch Story-Shooter gibt vielleicht, ja, das ist halt dann das wenigstens einer mal wieder oder sowas.
Aber das Genre war doch viel weiter etabliert, wenn wir jetzt so zurückdenken, Knights of the Old Republic war mehr oder weniger der Impulsgeber für diese Art von 3D-Rollenspiele, für diese Art von
Mass Effect halt und so.
Genau, Squad-Rollenspiele, die wir ja dann danach durchaus zumindest als einen Pfad in diesem Genre weiterentwickelt gesehen haben. Und in Mass Effect 2, 3 waren dann schon relativ die Perfektion von dieser Art von Spielen, weil die ja sich nach dem ersten Teil ab 2.2 haben die sich ja zum Beispiel auch als 3D-Shooter einfach wirklich gut gespielt. Also das war ja dann, gut, es war vielleicht noch kein Gears, aber das war schon echt, das war spielerisch richtig gut. Da war nichts mehr clunky.
Ja.
Und das war ja bei, weiß nicht, bei KOTOR, das, wie du schon sagst, das war ja so clunky. Also ich finde, die waren an unterschiedlichen Stellen, die Genre.
Das kann schon sein, ne? Kann sein, dass es das ist. Also ich meine, wenn ich heute KOTOR spiele, dann ist es eher aus Nostalgie als aus, wie geil sich das spielt. Ja, die Geschichten und so, was halt an Erzählung drinsteckt, ist immer noch toll. Kann man sich natürlich auch vorstellen, dass mehr Tiefe drin ist. Deswegen wollten sie es ja machen bei Aspyr, ne? Dass da halt einfach die Begleiter auch noch bessere Geschichten haben und sowas. Aber grundsätzlich, ich spiele das nicht mehr wegen Gameplay und ich spiele es garantiert nicht, um es anzuschauen. Und das wäre auch nicht der Fall, glaube ich, wenn halt die Texturen noch ein bisschen besser wären. Also ich glaube, KOTOR ist eines der Spiele, und da gibt es bestimmt noch mehr so aus der Historie der Menschheit, eines der Spiele, wo ich sage, entweder ein Remake oder gar nichts. Ne? Also du musst da wirklich tief reingehen, um dieses Spiel heute wieder zu was richtig Gutem zu machen. Allein vom Gameplay her und von dem, was man erwartet.
Ja, und diese Aufgabe liegt jetzt bei Saber. Die sagen, das Spiel sei aktuell quicklebendig. Wir hoffen, dass das der Wahrheit entspricht und dass wir irgendwann Lebenszeichen tatsächlich davon auch mal sehen dürfen, nicht nur in irgendwelchen Interviews davon hören. Michael, vielen Dank für deinen ausführlichen Report und auch, dass du hier zu Gast bei uns warst. Für alle, die das noch lesen wollen, geht auf gamestar.de. Da könnt ihr den Report lesen, auch noch mit mehr Details, auch noch mal mit einer detaillierteren Auflistung, wann ist da eigentlich was passiert und wo kommen diese Informationen her. Auch noch ein paar Zwischenschritte, die wir jetzt hier nicht im Detail drin hatten, aber dafür gibt es ja auch noch mal den Artikel. Also vielen Dank dafür. Und Micha, vielen Dank für deine Leidenschaft für KOTOR, die, wie ich merke, immer noch unlöschbar ist.
Ja, Mann, weil ich immer noch dieses Remake haben möchte. Ja, auch ich habe Hoffnung. Das ist halt wie in Star Wars. In Star Wars geht es auch viel um Hoffnung. Die habe ich jetzt immer noch.
Okay, mal gucken. Wir warten einfach auf eine, auf eine neue Hoffnung.
Ja, eine neue Hoffnung.
We'll be right back.